Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute haben wir den lieben Sören Kroll zu Gast. Man wird ihn vermutlich schon kennen, aber dazu gleich mehr. Wir gehen heute auf Fragen von euch ein, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Darunter behandeln wir so die Themen Online-Unterricht, Lerntechnik und vielleicht auch die ein oder andere Lebensweisheit.
Und insbesondere auch, warum es nicht immer sinnvoll ist, unbedingt die Zeit mit Urteilen lesen zu verbringen, sondern manchmal die Kernaussage auch schon ausreicht. Aber dazu gleich mit Sören mehr. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal ins Intro und danach geht's los.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Vielen Dank, Sören, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mit uns ein kleines Gespräch zu führen, dich den Fragen unserer Community sozusagen zu stellen. Ich glaube, die meisten kennen dich tatsächlich schon, und zwar von diversen Crashkursen auf YouTube. Du bist Gründer von Jura One, du bist auch Repetitor bei Jura One, insbesondere im Einzelunterricht. Bist auch Rechtsanwalt, soweit ich das richtig sehe. Aber ganz kurz für die Leute, die dich sozusagen noch nicht kennen, kannst du ein paar Worte zu dir finden? Wer bist du überhaupt? Wer ist Sören Kroll?
Gut, du hast es im Grunde schon gesagt. Ich bin im Wesentlichen erstmal Repetitor. Das ist auch meine Berufung und mein Beruf. Habe zunächst als Angestellter Repetitor gearbeitet und dann irgendwann Jura One verselbstständigt, gegründet mit der Idee, dass ich jedem einzelnen Studenten helfen kann. Und diese Idee hat sich dann immer größer gewachsen und irgendwann habe ich auch Jura Online gegründet. Und Rechtsanwalt bin ich nebenher auch, insbesondere was Prüfungsanfechtung betrifft, bin ich relativ aktiv, habe seit kurzer Zeit auch noch andere Mandate, mache die PR-Pleite, vertrete dort Anleger. Das heißt, also ich bin im Wesentlichen beruflich tätig, bin zwar auch Privatmensch, aber bin relativ involviert in dem, was ich mache und empfinde es auch nicht als Last oder als Berufung. Schwimme eigentlich wie ein Fisch im Wasser in dem, was ich mache, mache es gerne und freue mich immer dann, wenn andere das auch schön finden. Und deshalb danke ich auch Judicum für die Einladung und das Interesse an meiner Person.
Du bist also auch als Anwalt sozusagen sehr tief in der Prüfung drin, bei Prüfungsanfechtungen. Du bist sehr in der juristischen Ausbildung verwickelt. Kannst du am Anfang vielleicht mal sagen, was du findest, was in der juristischen Ausbildung in Deutschland richtig läuft und vielleicht auch, was aus deiner Sicht vielleicht nicht ganz so richtig läuft?
Mhm. Gut, das sind sehr grundsätzliche Überlegungen. Also zunächst mal, was läuft nicht richtig? Aus meiner Sicht die Vorbereitung auf das Examen, sonst wäre ich ja auch nicht Repetitor, wenn ich nicht der Auffassung wäre, dass man es anders bzw. besser machen kann. Das heißt, die Anreize an der Universität für die Professoren und für die Beteiligten sind nicht ausreichend, um tatsächlich die Kandidaten gut zu unterrichten und vorzubereiten. Das heißt, Professoren bekommen hauptsächlich Anerkennung für ihre wissenschaftliche Tätigkeit und empfinden den Unterricht eher als Last häufig. Es gibt natürlich auch rühmliche Ausnahmen, aber die meisten machen es eher so nebenher. Während ich sozusagen mein Leben danach ausgerichtet habe, morgens richtig frühstücke, um den ganzen Tag das Unterrichtserlebnis zu optimieren für die ich unterrichte und das schon seit vielen Jahren. Und diese Welt wird von vielen Professoren gar nicht wahrgenommen oder zumindest nicht für voll genommen. Sodass also insgesamt der Fokus auf die Lehre und letztlich die konkrete Vorbereitung aufs Examen darunter leidet, dass da nicht die nötigen Anreize sind und die dies betrifft, eben auch nicht sich die Mühe geben, insbesondere empathisch zu sein, also so zu machen, dass es Leute verstehen und auch vor allem kohärent zu machen. Erstens, was die Unterlagen betrifft, dass die aufeinander abgestimmt sind, also die Theorie, und die Theorie auf die Fälle und der Unterricht auf die Theorie und auf die Fälle, sodass es ein großes Ganzes ist, das im Wesentlichen organisch ist und die Belange der Studenten dann auch wirklich ausreichend berücksichtigt. Das heißt also, das ist kritisch. Gut, ja, also ich habe eigentlich nichts auszusetzen am Examen selbst. Also die Idee, dass man schriftliche Leistungen erbringen muss und außerdem noch eine mündliche Prüfung macht, ist für sich genommen in Ordnung. Auch, dass es einen Schwerpunkt gibt, wo man sich dann ein bisschen spezialisieren kann und das dann auch universitär ist, finde ich prinzipiell auch in Ordnung. Das heißt also, das Examen, daran habe ich eigentlich relativ wenig auszusetzen. Also irgendwas muss man ja prüfen und auch, dass da keine Noten verschenkt werden, ist prinzipiell auch in Ordnung. Das heißt also, auch daran habe ich eigentlich nicht so viel auszusetzen. Nur dann, wenn man es so streng macht, dann sollte man gefälligst auch gut darauf vorbereiten. Und das ist das, was an der Universität fehlt, also der Respekt vor den Kandidaten und die Empathie mit den Kandidaten. Und das ist das, was ich auch immer hier sage. Also im Zentrum steht immer noch das Lernerlebnis und der Respekt vor der Lernpersönlichkeit. Dass ich also wirklich mich, ich bedanke mich dafür, dass ich die Leute unterrichten darf und sie berücksichtigen darf. Und all das geht natürlich an der Universität so ein bisschen unter, muss vielleicht auch, hat auch alles irgendwie seinen Preis. Das heißt, da müsste man auch gucken, wie man das Ganze finanziert, wenn man es wirklich richtig machen wollte. Und deshalb, also ist es ein bisschen schwierig, da eine vernünftige, einen Kompromiss zu finden. Aber so wie es jetzt läuft, spielt es mir sozusagen in die Karten, ohne dass ich es ernsthaft mir wünsche, dass es so ist. Aber es ist tatsächlich so und die Leute kommen dann eben hierher und erleben, dass man auch ernst genommen wird, dass man das alles irgendwie auch so vermitteln kann, dass es Freude bringt und dass man es auch, dass man merkt, dass Wind in die Segel kommt und dass man das Examen schaffen kann. Und das Gefühl haben die meisten an der Universität nicht. Ich habe hauptsächlich mit Leuten zu tun, die nicht dumm sind, nicht faul, aber trotzdem frustriert und unglücklich. Das heißt also, die große Anzahl an Jurastudenten sind nicht glückliche Menschen und brauchen manchmal auch einfach nur, ich sag mal, ein bisschen Zuspruch. Und das ist das, was an der Universität ein bisschen fehlt. Der Ton ist hart und nicht besonders freundlich.
Ich glaube, da können wir dir beide auch zustimmen.
Ja. Jetzt, wo wir schon beim Thema sind, würde ich gerne mal fragen, wie siehst du das mit dem Online-Unterricht? Also du machst das natürlich den ganzen Tag, soweit ich das jetzt verstanden habe. Da wäre jetzt meine Frage, glaubst du, das löst irgendwann mal den Präsenzunterricht also offiziell ab? Beziehungsweise gibt es Unterschiede, die es in der Präsenzlehre gibt, die aber zum Beispiel im Online-Unterricht nicht funktionieren? Also gibt es verschiedene, ja, das wäre so meine Frage, ob es verschiedene, sage ich mal, Aspekte gibt, die man beim Online-Unterricht vielleicht mehr beachten sollte, auch als Zuhörer oder Zuschauer in Bezug auf den Präsenzunterricht auch, dass man da vielleicht mal die Unterschiede und so herausstellt.
Ja, also zunächst einmal, ob nun offline oder online, im Zentrum steht erstmal eine vernünftige Konzeption. Das heißt, einfach mal digitalisieren funktioniert nicht, wenn man nicht offline schon irgendwie eine Konzeption hat, was das Material, aber auch die didaktische Vision betrifft. Das heißt, insofern, unabhängig davon, ob es online oder offline ist, bedarf es also einer didaktischen Konzeption und die wird nicht entbehrlich oder plötzlich erforderlich, weil das Ganze online passiert. Das ist insoweit gleich, wenn die didaktische Konzeption fehlt, dann wird sie im Zweifel auch online fehlen. Wenn man sie offline hat, dann hat man sie aber nicht automatisch online. Also ich habe, als ich online Produktionen begonnen habe, gemerkt, dass nicht alle, ich rede jetzt mal von den Dozenten eher, alle, die offline performen, auch online performen. Dazu gehört nämlich noch ein Verständnis für das Medium und häufig sind es dann auch eher so technische Sachen. Das heißt, wenn ein Dozent online etwas einspricht, ein bisschen unkonzentriert, wie er es vielleicht in der Wirklichkeit täte, so ein bisschen zur Seite guckt und man ihn in dem Moment nicht sieht online, dann wirkt das so, als sei er gelangweilt. Also es gibt laute Erkenntnisse, die eher technischer Natur sind, sodass ich in den Online-Produktionen, die ich gemacht habe, eine ganz lange Liste von Sachen habe, die man online nicht machen sollte oder machen darf, zum Beispiel die E-Quote oder ähnliches. Das sind alles so Dinge, über die man nachdenken kann. Am Ende ist es aber egal. Am Ende zählt die Authentizität. Das heißt also, insofern muss man zusätzlich zu der didaktischen Konzeption, die man offline hat, noch so ein paar Online-Skills haben, damit das dann online auch funktioniert, was man offline so macht. Das lässt sich nicht so eins zu eins transformieren. Das heißt, die meisten Dozenten, gerade auch an der Universität, haben eine gewisse Scheu davor und können sich auch nicht so recht vorstellen, wie das jetzt funktioniert. Also ich mache es zum Beispiel mit einem Tafelbild, das dem realen Bild sehr ähnlich ist, wenn ich jetzt online Einzelunterricht mache. Man sieht mich, man hört mich, man sieht dieses Tafelbild und das Erlebnis ist dann relativ real. Das heißt, die meisten sagen, sie merken nicht einmal, dass wir nicht im selben Raum gesessen haben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Online-Unterricht so zu gestalten, dass es tatsächlich real anmutet und der Mehrwert genauso groß ist. Teilweise dann aber auch ein paar Vorteile hat, weil man schneller Dinge einblenden kann. Die Kandidaten können zum Beispiel sehen, wie ich korrigiere am Bildschirm, wenn sie mir die Klausur eingereicht haben. Das heißt, es gibt sogar noch einige Dinge, die besser funktionieren, denn offline würde ja niemand mir über die Schulter gucken oder sowas, sondern würde es höchstens von der anderen Seite dann irgendwie sehen können. Das heißt also insofern, also es gibt die Möglichkeit, Online-Unterricht so zu gestalten, dass das Lernerlebnis perfekt ist aus meiner Sicht. Daran haben wir hier 7, 8 Jahre gearbeitet, das so zu optimieren, dass tatsächlich diese Illusion der Interaktivität und der Präsenz da ist. Ob der Universität das gelingt, die ohnehin in gewissem Umfang, wie ich schon gesagt habe, aus meiner Sicht die Didaktik nicht ganz so ernst nimmt, beziehungsweise nicht in dem Maße umsetzen kann, wie jemand, der nichts anderes tut, als sein Leben danach auszurichten, dieses Erlebnis zu optimieren. Dass eine Universität, die ohnehin schon didaktisch und was Kohärenzgesichtspunkte betrifft, personell wie unterlagenmäßig in einer schwierigen Situation ist und das dann auch noch online umsetzen sollen, da habe ich Zweifel. Also ich habe es jetzt nicht beobachtet, ich habe hier in Hamburg nur mitbekommen, dass eben das anfänglich auch häufig schlicht ausfiel. Und auch wenn es dann stattgefunden hat, bin ich mir nicht sicher, ob tatsächlich die Möglichkeiten, die der Online-Unterricht bietet, an technischen Gestaltungen auch wirklich ausgeschöpft worden sind. Das kann ich schlecht beurteilen. Ob es langfristig eine Alternative ist, das hängt, ja, also hier bei mir zum Beispiel ist es so, es gibt einige, die wollen lieber den Mann sehen. Also ich habe sehr viele zum Beispiel russische Kandidaten, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man irgendwie das online macht, die wollen hier sitzen und mich anfassen. Und insofern wird es immer Leute geben, die tendenziell nicht so technikaffin sind oder ganz generell unabhängig jetzt von der Affinität, lieber den Menschen sehen wollen, wie man reinkommt, wie das Gefühl ist. Und deshalb glaube ich, dass in gewissem Umfang Präsenz für viele sinnvoll ist, einfach auch um ein Forum zu haben. Ich selbst bin zum Beispiel aber kaum zur Universität gegangen, weil ich immer den Eindruck hatte, dass Pausenmensch, den ich unterwegs war, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, Kaffee zu trinken. Und ich an der Universität deutlich schlechter gearbeitet habe als zu Hause. Also da ging es dann deutlich konzentrierter zu. Das heißt, also die Universität hat natürlich, ich sag mal, bestimmte soziale Vorteile, wenn sie in Präsenz funktioniert. Online das abzubilden, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube nicht, dass es abschließend jetzt zukünftig nur online ist. Es wäre möglich, aber ich glaube nicht ausreichend realisierbar und vielleicht auch nicht von allen gewünscht.
Ich glaube auch gerade der letzte, dieser soziale Aspekt, ist nochmal ein ganz großer Punkt, woran es vielleicht scheitern wird, dass es komplett auf online umgestellt werden wird.
Wahrscheinlich eher so, dass es parallel läuft. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau.
Also ich nenne es Blended Learning Konzept. Das heißt, also auch hier habe ich eine Mischung, es gibt Leute, die machen online und offline und kommen immer wieder mal vorbei, einfach um diesen unmittelbaren Eindruck zu haben. Dann ist aber auch mal die Frage, wie viel macht man tatsächlich interaktiv, wie viel kann man konservieren und abspielen. Das heißt, aus meiner Sicht wird es aber nie völlig überflüssig sein, irgendwie eine Interaktion zu haben. Das heißt also, dass man irgendwie ein Programm entwickelt, das alles ersetzt, was ein Dozent irgendwie sehen kann und irgendwie auch leiten kann, das halte ich nicht für möglich. Also wir haben sehr lange daran gearbeitet, das zu optimieren, aber ich bin davon überzeugt, dass die menschliche Interaktion, sei sie online oder offline, letztlich immer noch entscheidend ist, dass da Interventionen oder Interaktionen folgen, dass man, wenn man irgendwas falsch geschrieben hat, dann eine halbe Stunde über Seite 7 Wort 5 reden kann. Und das funktioniert allerdings auch online. Das heißt, insofern wäre das möglich in der großen Gruppe. Schwierig, aber das ist eine Schwierigkeit, die sowieso aber auch offline besteht, dass es da nicht individuell zugeht. Und das ist natürlich meine Vision als Unternehmer, die ich hier umgesetzt habe, dass es möglich sein muss, individuell das zu machen und zwar zu preisen, dass es dann irgendwie auch für jedermann irgendwie möglich ist, indem man durch ein intelligentes, insbesondere auch digitales System die erforderliche Anzahl von Stunden, die man tatsächlich in die Interaktion machen muss und die man dann letztlich bezahlen muss, minimiert. Das ist sozusagen meine Vision, dass man durch ein intelligentes Blended Learning Konzept die Interaktion auf das Erforderliche und Sinnvolle beschränkt. Und es gibt viele Dinge, die tatsächlich immer gleich sind. Das kann ich als Repetitor auch so sagen. Das heißt also insofern gibt es da durchaus Möglichkeiten, die Ressourcen so zu verteilen, dass man mit demselben Geld, das man an der Universität derzeit hat, wahrscheinlich auch das in einem intelligenten Blended Learning Konzept machen kann. Aber die Skepsis ist da vergleichsweise groß. Also ich habe mir da Also was die Universität betrifft, die wollen mit mir nichts zu tun haben. Ich bin sozusagen der natürliche Feind der Universitäten aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich habe ich nichts gegen die Universitäten. Im Gegenteil, würden die das machen, was ich mache, dann wäre alles gut. Aber das wäre aus Sicht der meisten eine Preisgabe der Wissenschaftlichkeit. Und ich bin da eher so der Handwerker, der den Leuten sagt, wie man es im Ergebnis handwerklich richtig macht, also arbeitsmethodisch. Und das ist für die Universität ein bisschen schwierig, eine solche Herangehensweise zu akzeptieren. Und die Professoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die hatten auch immer Schwierigkeiten, weil sie mit mir zusammengearbeitet haben.
Ich merke schon, du bist da ziemlich hinter, also du brennst schon ziemlich hinter Jura. Jetzt vielleicht mal eine komplett andere Frage, aber hattest du nach deinen Examina mal die Idee oder den Drang, dich ein bisschen von Jura abzuwenden? Also vielleicht mal eine ganz andere Richtung zu gehen?
Von Jura abzuwenden? Nee, das macht mir schon so viel Spaß. Also bevor ich fertig war, wusste ich nicht. Ich habe auch vorher Literatur studiert. War auch in Dänemark, war in den USA, in Paris und habe alles Mögliche gesehen. Und dann habe ich irgendwie Jura in Deutschland gefunden, in Unterfreischusszeit gemacht und seitdem Durchmarsch. Das heißt, ich habe auch schon vor dem ersten Examen, heute kann ich es ja mal preisgeben, als Repetitor angefangen. Das heißt also, und habe während des Referendariats die ersten Standorte aufgebaut. Das heißt also, das ist schon seit 20 Jahren Tag und Nacht. Es gibt also kaum einen Tag, wo ich nicht von morgens bis abends irgendwie in dieser Angelegenheit am Optimieren bin. Und insofern nein, die Idee Jura, also ich bilde mir ein, ich könnte jederzeit auch damit aufhören. Und wenn es dann eben nicht mehr sein soll, dann kann ich auch was anderes. Aber wenn ich es nicht muss, dann würde ich gerne dabei bleiben. Ich habe, bevor ich ins Examen gegangen bin, ins Erste, und das sage ich auch mal meinen Kandidaten, man darf sich nie so richtig versteifen und keinen Ausweg haben. Das heißt, viele brennen so dafür während des Examens, sagen, es gibt nichts anderes und können sich also kein Leben vorstellen, wenn sie jetzt nicht ein Examen oder sogar ein gutes Examen machen. Und ich vergleiche es immer mit Grisou, dem Feuerwehrmann. Das ist so eine Figur aus einer Kindersendung, die schon ein bisschen älter ist. Grisou ist ein Drache und will unbedingt Feuerwehrmann werden. Je mehr er aber Feuerwehrmann werden möchte, desto mehr Feuer speit er. Und das heißt, wenn man nur diesen Fokus hat, ich will Examen und keine Alternative sieht, dann verkrampft man auch manchmal. Also ich habe mir zum Beispiel gesagt, das war das letzte Mal, dass ich es gesagt habe, ich könnte auch, wenn es mit Jura nicht klappt, niemand ist safe. Also auch ich war mir nicht sicher vor dem Examen. Man könnte auch, da würde ich eben Bäcker werden. Mein Großvater war Bäcker, geschätzt in der Gemeinde, ein geliebter Redner, glücklicher Mensch und hat sicher auch mehr verdient als so mancher Rechtsanwalt. Man muss nicht Jura machen, um glücklich zu werden. Und das sage ich auch meinen Leuten, obwohl ich selber mir mittlerweile kaum was anderes vorstellen kann, aber mir einbilde, jederzeit, wenn es sein müsste, weil irgendwie, keine Ahnung, der Jura-Part meines Gehirns rausoperiert wird, das nicht mehr kann, dann würde ich eben was anderes machen. Da würde mir auch was einfallen. Aber solange ich das kann, mache ich es natürlich und gebe alles. Und das verlange ich auch immer von meinen Kandidaten. Also man muss irgendwie prinzipiell die Bereitschaft haben, dass es auch was anderes gibt. Und dann weiß man, dass es so ist und dann kann man den Rest der Zeit sich darauf konzentrieren, alles für Jura zu geben. Und das gilt auch für mich.
Ich wollte jetzt nochmal was fragen. Und zwar hat jemand auf Instagram gefragt, ob du Tipps für die Examensvorbereitung 6 Monate vor dem ersten Staatsexamen hast. Ist natürlich sehr generell jetzt die Frage. Aber da wurde auch noch hinzugefügt, woher weiß ich, was die wichtigsten Basics sind? Ja, das wäre so die Frage.
Okay, also es gibt 2 Dinge, die wichtig sind, auch wenn man nur in Anführungszeichen 6 Monate hat. Man muss natürlich einen gewissen Umfang Theorie lernen, und zwar so, dass man es nicht vergisst, also kumuliert. Ich nenne es immer Verbindlichkeit. Und man muss eine ausreichende Anzahl von Fällen parallel machen, um die nötige Operabilität zu haben, also um mit dieser Theorie Fälle zu lösen, vor allem auch den unbekannten Fall. Das heißt also, die Mischung macht es aus Theorie und Fällen, ich würde sagen etwa 50-50. Und das gilt auch für eine 6-monatige Vorbereitung. Wo kann man sparen? Die meisten wollen am liebsten vor dem Examen alles schon vorher gehört haben wollen in Form von Theorie und in Form von Fällen, was potenziell im Examen drankommt. Und das kann nicht gelingen. Das heißt, je mehr man das macht, desto autistischer reagiert man bei dem Examen, dann doch was anderes kommt. Und es kommt immer was anderes. Die meisten sagen nach dem Examen, es kam nichts dran von dem, was ich trainiert habe, die Schweine. Das ist natürlich in gewissem Umfang falsch, denn es kam Können dran. Das heißt, die wollten sehen, ob man in der Lage ist, eine Norm auszulegen, vielleicht auch das Bundeswaldgesetz zu subsumieren. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich kann, aber nicht im engeren Sinne weiß. Das heißt also, der Fokus muss letztlich irgendwie darauf liegen, Können und nicht Wissen zu trainieren. Also Handlungsfähigkeit zu haben. Und das dafür muss man jetzt nicht in der Theorie alle Theorie irgendwie trainiert haben, nicht jedes Problem gemacht haben und auch nicht jeden Fall gelöst haben. Es muss nur einigermaßen repräsentativ sein, das heißt also eine vernünftige Auswahl getroffen werden. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung, also erstens die Auswahl zu treffen und zweitens bei den Fällen, die man macht, ein Feedback einzuholen. Das heißt, das ist auch das, was die meisten sozusagen hier beim Repetitor einkaufen, diese Leistung, dass das irgendwie ausgewählt wird und portioniert wird in der Zeit und auch nachgehalten wird und dann aber gleichzeitig darauf geachtet wird, dass man die nötigen handwerklichen Fähigkeiten hat, um Fälle zu lösen. Zunächst mal also diese Auswahlentscheidung. Das Problem ist, dass am Markt, sei es Lehrbücher, sei es Skripte von Repetitoren, überall so die Philosophie herrscht aus verschiedenen Gründen, viel hilft viel. Da wird immer vorsorglich nochmal ein Urteil mit reingenommen, das gerade vermeintlich wichtig ist und schon sind es dann wieder ein paar tausend Seiten. Das heißt, die Kunst ist es in der Tat, Spreu von Weizen zu trennen. Also ich nenne es mal den ewigen Olymp erlernbaren Wissens und das, was Zufälligkeiten sind, was sozusagen durchläuft und eigentlich nur Kanonenfutter ist. Und da muss man also diesen Olymp definieren, also ich nenne es mal kanonisieren, um eine Vorstellung zu haben, was man dann lernen möchte. Und da muss man es vernünftig portionieren und das machen. Das Problem ist aber, dass die meisten Lehrbücher, die meisten Skripte irgendwie auf vermeintliche Vollständigkeit angelegt sind und dann der Eindruck entsteht, man müsste das Lernen, also der Rekord liegt bei einer Person, die 3 Jahre versucht hat, irgendwelche Repetitorskripten auswendig zu lernen, zu mir gekommen ist und erstmal dann runtergeholt werden musste von dieser Idee, man müsste es ja lernen, denn es steht ja immerhin da. Das heißt, sonst würden die es ja nicht schreiben. Das ist sozusagen die Fehlvorstellung. Und dieses Konzept der lernbaren Reduktion, das wollte auch anfänglich kaum jemand haben. Das heißt also mit Jura One und auch später mit Jura Online, da habe ich mir den Mund fusselig geredet, dass es besser ist, auszuwählen und zu kanonisieren. Also man muss jetzt nicht vielleicht die Urkundenunterdrückung auswendig können oder die Beleidigung. Gibt bestimmte Delikte, da ist es vielleicht so, bei anderen nicht. Und man muss auch nicht jedes Problem zum Betrug können. Das heißt, es ist schwer, am Markt Produkte zu finden, wo tatsächlich dieses Konzept der erlernbaren Reduktion vermittelt wird. Also ich könnte natürlich sagen, hier wird es sozusagen gelebt. es ist tatsächlich eine Schwierigkeit, das irgendwie so zu sortieren. Es gibt sicher die Möglichkeit, das irgendwie selber zu versuchen, aber meistens ist es so das Münchhausen-Phänomen. Man kann sich nicht am eigenen Schopfe nehmen. Normalerweise braucht man jemanden, der ein bisschen was erzählt und sei es nur irgendwie ganz kurz das und hier die Probleme nicht, um das wirklich vernünftig zu machen. Ansonsten, wenn die Möglichkeit nicht besteht, irgendwie jemanden zu Rate zu ziehen, der es irgendwie schon gemacht hat und auch vielleicht ein bisschen Ahnung hat, dann würde ich tatsächlich von selbst so ein bisschen anfangen zu gewichten und zu fragen, ist tatsächlich das Bundeswahlgesetz, nur weil es einmal vorkam, irgendwo im Examen wichtig oder nicht? Möchte ich wirklich alle Urteile vor allen Dingen lesen? Also davon würde ich erstmal abraten fürs Examen, weil das tatsächlich eher Zufall wäre, ein bestimmtes Urteil im Examen dran zu kommen. Und da muss man sowieso eher argumentativ lösen und nicht so, wie es zufällig das Urteil war. Das ist ein bisschen versucht, ein Lotto zu gewinnen. Das heißt also, ich würde die Urteile wegschneiden. Ich würde nicht jedes Problem, das irgendwo steht, mitmachen, nicht jede Übersicht lernen und auch nur eine gewisse Anzahl von Fällen exemplarisch im bestimmten Bereich machen. Dazu muss man irgendwo eine Quelle haben, wo man die Sachen herbekommt. Das ist die Hauptschwierigkeit. Und dann der zweite Part ist für die Person, die jetzt das in einem halben Jahr machen möchte, ich würde ihr dringend raten, Klausuren zu schreiben und vielleicht verlaufsabhängig, am Ende eher verlaufsunabhängig im Verhältnis zu der Theorie, die gerade trainiert wird, und sich jemanden zu suchen, der da auch ein Feedback gibt, damit eine Optimierung stattfindet. Also ein Fehler wird nicht dadurch besser, dass man ihn 100-mal macht. Das heißt, es gibt viele, die setzen bei den Examensklausuren auf Masse und trainieren im Grunde nur das falsche Arbeiten 100-fach. Das heißt also insofern, aber das ist natürlich auch, ich sag mal, professionsbedingt, glaube ich, dass man normalerweise ein bisschen Hilfestellung braucht, sei es, ich sage mal, durch einen Profi oder sei es durch jemanden, dem man sonst wie vertraut, der ein bisschen unter die Arme greift, wenn es um die Stoffauswahl geht und um das Feedback auf die Klausuren, um eine Optimierung dahin zu bekommen. Aber also die Lösung ist weniger machen, bestimmte Dinge wegschälen und eher auf Handlungsfähigkeit zu setzen und nicht auf vermeintliche Vollständigkeit.
Also man muss wissen, wie man den Hammer schwingt, aber man muss auch natürlich wissen, was ein Hammer ist, ne, sozusagen.
Genau.
Ich glaube, das war jetzt sogar ein bisschen auch schon die Antwort auf die nächste Frage, die sich so ein bisschen auch in dem Bereich bewegt, und zwar, ob du, Sören, bestimmte Tipps für Klausuren hast, beziehungsweise für bessere Klausuren, die man nicht überall liest. Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil natürlich die Tipps, die man überall liest, sind natürlich auch irgendwo die besten Tipps, ne?
Also, zunächst einmal, ich würde nicht dazu raten, ich sage mal erstmal, was nicht ein Tipp wäre, ich würde nicht dazu raten, irgendwie zu versuchen, anhand bereits gelaufener Klausuren irgendwie eine Prognose zu erstellen, dass etwas heiß ist oder eben nicht. Das heißt also, aus dem Umstand, dass etwas gerade gelaufen ist irgendwo, vielleicht sogar am eigenen Standort, kann man schließen, dass es jetzt heiß, man kann aber auch darauf schließen, es ist verbrannt. Das heißt also, ich als jemand, der im Grunde über lange Jahre Examensreporte geschrieben hat, also immer den Sachverhalt bekommen habe und in einer Stunde eine Lösungsskizze geschrieben habe und publiziert habe, aus ganz Deutschland und immer noch nach wie vor also relativ viele Prüfungsanfechtungen mache, wüsste nicht, also könnte im Ergebnis nicht sagen, dass aus dem Umstand, dass etwas gelaufen ist, irgendetwas geschlossen werden kann. Das ist also eine verbreitete Fehlvorstellung, dass man sich die Mühe macht, am besten noch irgendwie, indem man Freunde fragt, dass sie einem das zukommen lassen und man spielt dann alle Examina der letzten Jahre in verschiedenen Standorten nochmal durch, um dann selbst ein Examen zu gehen. Das ist zumindest kein sinnvoller Tipp. Genauso wenig halte ich es für sinnvoll, wie gesagt, Urteile zu lesen. Das heißt, man liest ja häufig bei einigen Repetitoren, die auch Zeitschriften rausgeben, Treffer, dieser Beitrag, dieses Urteil, zugleich auch im Examen in Bayern gelaufen. Das ist wie so ein bisschen, als würde man seinen Lebensunterhalt mit Lottospielen verdienen wollen. Das sind reine Zufallstreffer, das hat nichts zu bedeuten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Urteil, das gerade irgendwie eine Rolle spielt, im Examen drankommt, ist gleich null. Gibt ja tausende von Urteilen, und warum soll es genau das sein? Und zweitens, die Prüfungsämter brauchen 2 bis 4 Monate Vorlauf mindestens, um die Fälle zu generieren. Das heißt also, das wird jetzt nicht frisch aus der Druckerpresse beim Gericht dann ans Prüfungsamt geschickt und dann ins Examen geschickt. Das dauert länger. Der älteste Fall, den ich kenne, der immer wieder recycelt wird, stammt aus dem Jahre 1926. Das heißt also, die 80%, das wäre jetzt so mein Tipp, aber das ist jetzt dann einfach mal so aus der Luft gegriffen, sind alte Fälle, die bestimmte Probleme haben, die immer wieder recycelt werden, und dann kommen da andere Personen rein, eine andere Abwandlung, und dann passt es wieder. Das heißt also, Urteile lesen ist sehr zeitaufwendig und sehr beliebig und auch wenig ergiebig, weil man dann versucht, das Urteil zu rekonstruieren. Das heißt, aus meiner Sicht ist es am besten, einfach seine Routine abzurufen. Also man muss nichts anderes und nicht mehr und nicht besser machen als sonst. Das Beste ist also, eine bestimmte Verhaltensroutine aufzubauen, dass man also eine bestimmte Herangehensweise hat beim Fall. Erst den Sachverhalt erfassen, dann irgendwie eine Zeitleiste, dann eine Lösungsskizze, nochmal abgleichen und dann schreiben. Und nichts anderes und nicht mehr und nicht besser macht im Examen. Und vor allen Dingen würde ich dazu raten, das über das Examen und die Klausur nicht zu überfrachten. Die meisten wollen irgendwie, dass die Klausuren irgendwas wieder gut machen, was falsch gelaufen ist. Die Klausur soll es rausreißen, das vermurkste Leben oder was auch immer. Und alles hängt jetzt an dieser Klausur. Und je mehr Druck man aufbaut und je mehr diese Klausur können soll für einen selbst und für das eigene Leben, desto verkrampfter wird man wieder. Das ist wieder Grisou der Drache-Phänomen. Desto schlechter performt man typischerweise auch. Das heißt also, man muss locker lassen und vorher eben vernünftige Routinen aufgebaut haben und dann einfach das so durchziehen. Außerdem würde ich noch als zweiten Rat geben oder als letzten Rat, dann soll das auch reichen hier, dass man nicht anfängt, über die Klausuren nachzudenken und nach der Klausur, man hat immer ein schlechtes Gefühl, ich kenne keinen, der ein gutes Gefühl nach einer Examensklausur hat, anfängt zu googeln, wie die richtige Lösung ist und dann mit so einer Wolke über dem Kopf in die nächste Klausur reingeht. Also erfahrungsgemäß sind die schlechtesten Klausuren im Examen die nach einer gefühlt schlechten Klausur kommen. Man hat sich selber niedergemacht. Das heißt also, je besser es gelingt, die alte Klausur sein zu lassen und dann wieder neu anzugreifen und abgerechnet wird am Ende, desto besser gelingt auch das Examen. Das heißt also, auch hier heißt es nicht zu sehr drüber nachzudenken, sondern machen.
Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr gute Antwort, finde ich. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mehr rausnehmen können als nach einer Recherche jetzt im Internet. Ja, da war noch die Frage von jemandem, der gefragt hat, warum du keine Examensklausuren mehr, also keine Musterlösungen mehr machst.
Kein Geheimnis, ich bin aus Jura Online ausgeschieden und wenn man aus einem Unternehmen ausscheidet, das man gegründet hat und auch verkauft hat, dann gibt es gewisse Restriktionen im Nachgang, an die ich mich auch halte. Die Restriktionen werden irgendwann vorbei sein und dann kann man wieder darauf hoffen, dass ich nicht aus der Welt bin, aber derzeit darf ich es schlicht nicht.
Da wurde dein Examensreport wahrscheinlich schon sehr vermisst unter der Community, die dich kannten, deswegen wurde das gefragt.
Ja, das ist auch eine schöne Sache. Ich habe ihn auch noch sozusagen für mich selbst. Ich mache immer, wenn ich eine Prüfungsanfechtung mache, auch eine Lösungsskizze. Das heißt, ich habe hier relativ viele Examensreporte, die aber derzeit nur 1:1 den Leuten zugutekommen, die bei mir irgendwie untergekommen sind. Aber kann ja nochmal kommen, aber derzeit, wie gesagt, würde ich gerne, aber ich halte mich an die Spielregeln.
Vielleicht eines Tages wieder. Dann nochmal ganz kurz eine letzte Frage zum Thema Lernen. Ist natürlich eine relativ allgemeine Frage, aber es wurde nochmal gefragt, wie man sich am besten das Wiederholen und das Neuarbeiten der Fälle einteilt. Ich meine, das hast du jetzt eben gerade schon mal so ein bisschen beantwortet im Zuge der großen Antwort der Frage davor sozusagen, aber da war nochmal die Frage, wie wiederholt man am besten auch die Fälle? Also wie geht man technisch konkret im Einzelfall daran ran?
Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann geht es jetzt primär um die Fälle und nicht um die Theorien, also den Fallpart. Und es geht um Fälle, die man schon mal gemacht hat und die man jetzt auch in der Endphase nochmal wiederholen möchte. Und nicht um neue Fälle, die man macht. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, wiederholen bereits gemachter Fälle in der Endphase der Vorbereitung. Also das nächste Mal halte ich es für sinnvoll. Die Fälle, die man schon gemacht hat im Vorwiegen, also wenn man irgendwie 6-7 Monate immer wieder neuen Stoff und auch dazu neue Fälle gemacht hat und dann irgendwann am Ende konsolidiert, dann kann es sinnvoll sein, nur oder auch, kann man so ein bisschen sehen, tatsächlich die Fälle nochmal zu machen, die man gemacht hat. Das heißt, wenn man jetzt die Theorie wiederholt, dass man dann tatsächlich nicht nur die Theorie wiederholt, wenn man jetzt zum Beispiel BGBAT wiederholt oder Stellvertretung, sondern auch den Fall, den man damals gemacht hat. Das heißt, dass man den Fokus legt auf Bestandssicherung und jetzt nicht neue Fälle macht und neue Theorie irgendwie lernt. Und wenn man dann diesen Fallpart macht, den ich immer noch etwa mit 50% taxieren würde, das heißt, wenn man sich vornimmt, 6 Stunden am Tag netto zu lernen, 3 Stunden macht man Stellvertretungen, Anfechtung oder was auch immer, und dann macht man 1-2 Fälle. Und da würde ich so ungefähr, ja, man hat die Fälle ja schon mal gemacht, also eine halbe Stunde ansetzen, um den Fall nochmal zu gieren. So ein bisschen wie John Wayne, der so die Pistole zückt, ob man tatsächlich geölt ist und in der Lage ist, diesen Fall einmal schnell runter zu gliedern. Dann würde ich es abgleichen mit der Lösungsskizze oder der ausformulierten Lösung, die man da damals ja schon irgendwie wahrscheinlich bekommen hat oder hatte. Und dann gucken, ob es gelungen ist, den theoretischen Schwerpunkt im Kontext eines Examensfalls dann auch im Wesentlichen so wiederzugeben, wie es dann da in der Lösungsskizze steht und etwaige Abweichung nochmal zu würdigen. Das heißt, wenn man so eine halbe Stunde dafür ansetzt, das zu gliedern und nochmal eine halbe Stunde sich anguckt, wie es da steht und dann nochmal die Lehren daraus zieht, dann ist man so mit 1,5 Stunden bei dem Fall ganz gut dabei. Und wenn man dann 2 Fälle macht, dann hat man Übungen gemacht und hat auch ein operables Verhältnis zu dem Theorieblock, den man da irgendwie sich vorgenommen hat, an dem Tag dann auch erzeugt. Also es ist nicht die Masse der Fälle, sondern tatsächlich, ob man am Fall in der Lage ist, das Schema also abzurufen und einzubetten. Und so würde ich das also machen. Und dann muss man einfach mathematisch vorgehen. Also wenn man jetzt noch 2 Monate hat und sagt, ich will 6 Tage die Woche lernen, dann würde ich sagen, okay, alles klar, 6 geteilt durch mal oder was auch immer. Und dann sagen, so viele Tage habe ich, so viele Übersichten habe, so viele Fälle habe ich. Und dann würde ich entweder ausdünnen, wenn es erforderlich ist oder nicht. Und dann habe ich das vor der Brust und kann das dann Tag für Tag abarbeiten und eben diesen Fallpart zum Beispiel in der beschriebenen Form machen. Ich würde meistens aber noch empfehlen, schon irgendwie Klausuren weiterzuschreiben, also eine Klausur pro Woche, um tatsächlich Feindesland zu spüren, also nach dem Zufallsprinzip einen verlaufsunabhängigen Fall irgendwie präsentiert zu bekommen, um da noch einen Gegenpol zu haben, damit man nicht irgendwie, ich sag mal, ein Theorie-Weltmeister beziehungsweise Fälle, die ich schon gelöst habe, Weltmeister wird, sondern gleichzeitig immer noch, sagen die Operabilität für den unbekannten Fall mittrainiert.
Als nächstes wurde hier noch gefragt, wie man am besten Themen lernt, die man nicht so gern hat.
Erstmal muss man natürlich fragen, wie kommt es, dass man es nicht so gern hat? Woher weiß man das, wenn man es noch nicht gelernt hat? Dann geht es ja wahrscheinlich um eine Situation, wo man schon mal versucht hat, gescheitert ist und dann nochmal ansetzt und überlegt, wie mache ich es jetzt richtig? Also ich glaube, es ist generell eher eine Frage der Vorgehensweise, wie man die Theorien sich einverleibt. Dann spielt das keine so große Rolle, ob man das mag oder nicht. Das heißt also, bei mir ist so die Erfahrung, auch bei den Leuten, die sagen zwar, dass sie es nicht mögen, wenn sie merken, dass sie Wind in die Segel bekommen, dass Traktion da ist, dann sind eigentlich alle glücklich, denn die meisten wollen ja eigentlich. Also es gibt ja kaum jemanden, der nicht will oder nicht kann. Also die meisten Leute, die ich hier so habe und die irgendwie Richtung Examen gehen, die sind nicht blöd, nicht faul und wollen es eigentlich. Und deshalb, also in dem Moment, wo sie merken, dass man das eigentlich ganz gut lernen kann, gibt es eigentlich kaum eine Materie, wo man sagt, die mag ich nicht. Also das ist eine zweifelhafte Aussage oder zumindest eine, die man vielleicht auch noch revidieren kann, wenn man dann dabei ist und merkt, dass es funktioniert. Das heißt also, insofern kann man, würde ich erstmal diese Aussage zurückstellen. Das ist das Erste, weil die eher hinderlich ist und dann die Sache anpacken. Und da mache ich es eigentlich immer gleich. Also ich habe eine Gesamtübersicht, zum Beispiel zu dem verhassten Gebiet Sachenrecht 2 oder GOA oder Aufrechnung, Abtretung, EBV. Das sind so die Themen, die alle am Ende nochmal ganz schrecklich finden.
Kann ich nachvollziehen.
Oder hier, genau, habe ich sie, glaube ich, alle aufgezählt. Das heißt, da würde ich es genauso machen wie immer. Das heißt, ich habe eine Übersicht, die ist sozusagen das Programm. Und da sind dann irgendwie 5 Top-Level-Prüfungspunkte und der Prüfungspunkt 1 sind dann wiederum 3 Unterpunkte. Da gibt es dann wiederum eine Definition, ein Problem und dann würde ich das tatsächlich so zerhackstücken. Das heißt also entweder durch eine körperliche Karteikarte, in welchen Schritten prüft man die Stellvertretung und dann auf der Rückseite irgendwie Zulässigkeit, eigene Willenserklärung und so weiter. Und dann nehme ich mir den ersten Punkt und frage dann da was ab und wenn es Unterpunkte gibt, dann in welchen Schritten und irgendwann ist man sozusagen so weit, dass es keine Punkte mehr gibt, sondern nur noch Definitionen und Probleme. Das heißt, eine Übersicht zu Stellvertretung löst dann irgendwie 16 Karteikarten aus. Und die kann man dann tatsächlich irgendwie so dann besser lernen. Also niemand kann autistisch auf ein Blatt gucken und es dann irgendwie so lernen. Man muss es normalerweise nach Ebenen bis zur Definition und Problemebene zerhackstücken. Und am Ende dann aber wieder all together now, muss man es dann hintereinander aussagen, also sequenziell, sodass alles dann da ist. Und dann ist dann das Glücksgefühl normalerweise relativ groß, wenn tatsächlich das dann im Ergebnis steht. Und zwar auch bei den Themen, von denen man meinte, dass man sie eigentlich nicht mag. Das heißt also, insofern würde ich einfach dieses Thema genauso knacken wie jedes andere Thema auch und auch da vielleicht von der Position abrücken, dass ich es nicht mag. Natürlich gibt es, das lässt sich auch nicht vermeiden, vielleicht bestimmte Themen, die dem einen oder anderen eher liegen, haben eher eine Disposition für Strafrecht und können da besser performen mit weniger Aufwand. Das ist zwar richtig, aber das ist dezidiert Teilrechtsgebiete. Oder Einzelthemen gibt, die man so sehr nicht mag, dass man sie nicht vernünftig lernen kann und Freude dabei empfinden kann, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln.
Und im Zweifel muss man da halt dann irgendwie durch, ne? Wenn man sie dann ordentlich lernt und es ordentlich kann, glaube ich, dann macht es auch viel mehr Spaß.
Genau, also es ist alles kein Wunschkonzert, also insofern muss man auch sehen, es gibt Teile, die liegen einem vielleicht tatsächlich dann eher und andere weniger, aber man kann alles normalerweise lernen und die Vorgehensweise ist die gleiche und die Freude ist eigentlich immer gleich, vielleicht sogar noch größer, wenn man dann Themen geknackt hat oder irgendwie meint, sie irgendwie dann doch erfasst zu haben, wo man erst das Gefühl hatte, dass es eher ein verhasstes Thema ist. Also meistens ist es vielleicht eine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass man es schlecht präsentiert bekommen hat oder sich selber schlecht angehalten hat oder unpassende Quelle hatte, schlechtes Klausurergebnis in dem Bereich erzielt hat, irgendetwas, das ja irgendwie diese Emotionen auslöst. Also normalerweise gibt es gar keinen Grund, eine Emotion zu haben zu einem Thema, das jetzt irgendwie bevorsteht. Das heißt, also insofern geht es dann häufig darum, dass man irgendwie ein unglückliches, wie auch immer geartetes Ergebnis der Vergangenheit dann irgendwie, und sei es auch ein nicht benennbares, also viele haben ja alle möglichen Inputs im Laufe der Zeit bekommen und die haben sich dann groß gewachsen und sie können gar nicht mehr genau sagen, wo es herkommt. Das heißt, man hat mir gesagt, ich soll das so machen, aber wahrscheinlich hat man nur das gesagt und dann hat sich das groß gewachsen und ich nenne es immer, man hat dann extrapoliert. Das heißt also aus dieser Intervention dann eine generelle Regel für sein Leben und für seine juristische Tätigkeit formuliert, die in dieser Generalität damals gar nicht gemeint war. Das heißt also insofern hat man nicht den falschen Tipp bekommen, man hat nur das Falsche draus gemacht, häufig dann auch. Das heißt, warum Kandidaten irgendwie etwas nicht gut finden oder auch insgesamt bei Jura so ein bisschen unglücklich unterwegs sind, ist relativ komplex. Die Antwort ist aber häufig dann doch recht einfach. Also in dem Moment, wo Kandidaten merken, dass sie Traktion haben, ändert sich tatsächlich vieles. Es gibt natürlich Leute, die so mucks sind, dass das schwierig ist. Also ich habe hier sehr unterschiedliche Schicksale. Spitzensportler, Kranke, Depressive, alles Mögliche. Dritter Versuch, drittes Examen oder zweites Examen. Also das sind schon manchmal Karrieren. Also ich habe auch Psychologen, die Leute hierher schicken, weil sie wissen, speziell bei Jura Freude zu empfinden, das kann ein Psychologe manchmal nicht leisten. Das heißt, ich habe mehrere Psychologen hier in Hamburg, die ihre Jurastudenten, die dann da offenbar auch irgendwie in Behandlung sind, dann hierher schicken. Also es ist keine Kooperation oder so, aber wir sagen nur, ich kenne die manchmal gar nicht. Das heißt also insofern, umgekehrt habe ich aber auch Fälle gehabt, da kann man nichts mehr machen. Das sind häufig äußere Faktoren. Also ich habe einen Kandidaten, wo die Ehefrau dann eine Psychose, eine Geburtspsychose bekam und dachte, sie sei in Afghanistan und dann muss er natürlich sich um sie kümmern und hat das abgebrochen. Ich habe Personen, die dissoziale Persönlichkeitsstrukturen entwickelt haben, ähnlich wie Leute, die keine Perspektive mehr haben, die nachts zum Tag machen, zu viel Fernsehen gucken und so weiter. Die habe ich hier wohnen lassen, aber die ist trotzdem erst um 11 Uhr aufgestanden und taucht dann irgendwie im Kurs auf und sagt, guten Tag. Da haben sie auch nicht mehr retten können, die war auch nicht mehr glücklich. Das heißt, also, es ist sehr unterschiedlich, aber die meisten, das sind schon krasse Ausnahmen, die meisten werden eigentlich glücklich, wenn sie merken, dass es funktioniert.
Ich glaube, das ist eine super Antwort. Wir haben jetzt nochmal eine abschließende Frage, die dich persönlich betrifft. Und zwar, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was du alles schon gemacht hast. Du hast vorhin angesprochen, Reisestipendium damals bekommen, in Paris gewesen, Jura One gegründet, Jura Online gegründet, Rechtsanwalt. Das ist schon eine Menge, die jetzt mittlerweile zusammenkommt. Was kannst du persönlich denn jungen Leuten so fürs Leben mitgeben? Sei es jetzt, ob sie jetzt vor dem ersten Examen stehen oder schon nach dem zweiten Examen, aber so generell, was vielleicht neue Projekte angeht, was neue Lebensabschnitte angeht und die generelle Einstellung bezüglich Neuem im Leben.
Da weiß ich gar nicht, ob ich dazu berufen bin. Also ich selbst habe mir eigentlich relativ wenig Gedanken gemacht. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Also ich habe ein Leben gelebt und lebe es nach wie vor und kein Lebenslauf. Das würde ich auch allen raten. Das heißt also, dass man das macht, was man für richtig hält und wo man ein gutes Gefühl hat. Und dann wird das meistens schon irgendwie. Also der Versuch, irgendwie einen Lebenslauf zu leben, ich nenne es mal Gefallsucht, macht eher unglücklich. Das heißt, also ich würde, aber das ist, trifft vielleicht nicht für jeden zu. Für mich wäre es zumindest so. Also ich mache das, was ich für richtig halte und mache es mit Leidenschaft und mit Liebe. Und das ist vielleicht perspektivisch dann auch das, was sie machen, was dann am Ende vielleicht auch erfüllend ist. Also ich kenne viele, die unglücklich sind, weil sie einfach irgendwas gemacht haben, von dem sie meinten, sie müssten es machen, weil es sich irgendwie gut macht oder ähnliches. Einige gehen aber auch darin auf und fühlen sich richtig toll, weil sie eine bestimmte Position oder ähnliches erreicht haben. Das war für mich nie wichtig. Also ich habe, also Repetitor ist ja auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Hätte auch niemand gedacht, also ich selbst wollte auch nie Repetitor werden, also ich war auch so disponiert während des Studiums und so geimpft von den Professoren, dass das ganz schlimm sei und bin nur rein zufällig dann irgendwie beim Repetitor gelandet, weil die Person, mit der ich damals trainiert habe, dahin gegangen ist, bin ich auch dahin gegangen und habe gemerkt, dass es eigentlich eine vernünftige Sache ist und wollte es dann auch werden und halb Zoger, sie halb sagen, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Repetitor werden wollte. Eigentlich wäre ich da schon fast hingegangen. Das war vor meinem ersten Examen und dann ging es sofort los. Und Repetitor, das ist, wenn man einen Handyvertrag kauft und unter Berufsbezeichnung was angibt, unter Sonstige, neben den Prostituierten und so weiter, ist man da sozusagen in guter Gesellschaft und da fühle ich mich tatsächlich auch wohl. Also ich bin sonstig, also nicht einsortiert. Und die Leute, die ich hier ausbilde, die sind, ich sage mal, nicht Schafe, sondern Löwen. Das heißt also, dass man tatsächlich das Leben und auch das Berufsleben packt und die Dinge macht, die man gerne möchte und dann auch dafür brennt. Das wäre sozusagen das, was ich auch meinen Leuten hier mitgebe. Ob es tatsächlich für alle, die es da gibt, die richtigen Empfehlungen, also einige brauchen auch eine gewisse Sicherheit und das ist auch gut so. Aber da ist jeder so ein bisschen unterschiedlich. Also ich zum Beispiel habe mich einmal als Richter beworben, wurde auch eingeladen. Und in dieser Gesprächsrunde am Ende wurde ich gefragt, wie sieht denn Ihr Tag aus? Und ich sage, morgens mache ich Bremen, dann bin ich da, dann fliege ich dahin und so weiter. Und dann haben die gefragt, ja, was wollen Sie denn eigentlich hier? Die hatten schon Angst, dass ich da den Laden aufmische. Und ich habe gesagt, weiß ich auch nicht, und bin rausgegangen. Das heißt also, insofern wünsche ich mir für meine Kandidaten, aber auch die, die ich jetzt hier erreiche, dass sie ein erfülltes Leben und möglichst glückliches Leben haben und dabei auch Freude empfinden bei dem, was sie machen.
Ich glaube, das sind super Schlussworte. Vielen Dank, Sören, dass du dir hier die Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich glaube, du hast auch die Antworten für die Leute sehr zufriedenstellend beantwortet, die Fragen sehr zufriedenstellend beantwortet. Ich finde es immer jedes Mal sehr spannend, mal andere Leute zu hören, andere Meinungen zu bestimmten Themen. Ich finde, du hast auch zu bestimmten Themen immer eine sehr interessante Meinung, also eine andere Meinung als vielleicht die Masse.
Vor allem auch anders als die Meinung, die man schon so gehört hat von Professoren und so. Also das ist fast diametral.
Genau. Ich werde natürlich dann in der Folgenbeschreibung bei Spotify unten alles verlinken, also Jura One, die Website und dort, wo man dich überall findet. Das heißt, wenn sich jemand dafür interessiert, kann er einfach unten dann auf die Links klicken.
Ja.
Hat mir auch Spaß gemacht, fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Ich gebe selten Interviews. Und insofern habe ich mich jetzt einfach mal darauf eingelassen und hoffe, dass eure Community da irgendwie einen Mehrwert hat und freue mich, wenn es da irgendwie gut ankommt.
Da bin ich mir sehr sicher.
In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir das hier.
Okay, perfekt.
Alles klar.
Bis dann, alles Gute.
Bis tschüss. Dann. Bis dann. Tschüss.
Ciao.